Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Nach und nach öffnen die Museen und da liegt es nahe, dass wir uns heute gleich in ein paar Museen und Galerien umsehen. In Tübingen zum Beispiel gibt es Arbeiten von Janosch zu sehen. Morgen feiert der fromme Ketzer, wie er sich mal bezeichnet hat, seinen 90. Geburtstag. In Essen gibt es eine Ausstellung mit den Werken des Fotokünstlers Thomas Rautert. Er wird 80. Und in Rom eine Ausstellung mit Werken des Architekten Aldo Rosso. Er wiederum wurde vor 90 Jahren geboren. Ein kleiner Bär und ein kleiner Tiger leben in Ruhe und Zufriedenheit an einem Fluss, bis sie eine leere Bananenkiste aus Panama finden. Die beiden Freunde packt die Sehnsucht nach diesem fremden Land und sie machen sich auf den Weg. Zu ihrem Gepäck, legendär, zählt eine Holzente mit Tigerstreifen, die Tigerente. Janosch hat diese wunderbare Geschichte erfunden und illustriert. Oh, wie schön ist Panama. Es ist eine der berühmtesten, der schönsten Kindergeschichten überhaupt. Morgen feiert Janosch seinen 90. Geburtstag in seiner Wahlheimat Teneriffa. In Tübingen wird jetzt eine große Geburtstagsausstellung eröffnet in der Art 28 Galerie, die auch Janosch Verlag und Janosch Management ist. Enrico Battaglia hat diese Ausstellung konzipiert. Er ist am Telefon. Herr Battaglia, einen schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Rölke.
Janosch ist ein unglaublich vielseitiger, unendlich kreativer Künstler, ein Maler, Zeichner, Karikaturist, Illustrator, Schriftsteller. Mehr als 150 Bücher hat er veröffentlicht. Sie haben Kontakt natürlich zu ihm. Wird er auch morgen an seinem Geburtstag arbeiten? Wissen Sie das?
Nein, er wird tatsächlich nicht arbeiten. Er hatte vorgesehen, den ganzen Tag zu faulenzen, wie er auch sagt, sich den Tag für sich zu gönnen. Er hat viel gearbeitet, er arbeitet tagtäglich, aber der morgige Tag ist ganz im Zeichen des Geburtstags. Er lässt sich verwöhnen von Freunden, der Familie, von seiner Frau und er genießt natürlich das schöne Wetter auf Teneriffa. Die Sonne, das ist ja der Grund, warum er auch dorthin ausgewandert ist.
Wer über Jahrzehnte künstlerisch so produktiv ist, der hat nicht nur eine ganz große Begabung und auch ganz viel Fantasie, sondern der hat ja auch ein hervorragendes Handwerk, das sich ja auch entwickelt. Mhm. Kann man denn das Werk von Janosch in Abschnitte, in Phasen einteilen oder hat sich das eine aus dem anderen quasi ja organisch entwickelt?
Also Janosch ist im Prinzip sehr vielseitig. Seine frühen Werke haben Züge einer sehr genauen Illustration schon in den Anfang der 50er Jahre beginnt er mit genauen Zeichnungen. Das kommt aber aufgrund seiner Lehre, die er an der Textilgewerbeschule erlernt hat, indem er Tapeten und Textilmuster erstellen musste. Er hat sich dann aber sehr schnell weiterentwickelt in eine abstrakte Richtung mit Stilrichtungen, die ähnlich bei einem Picasso, einem Gauguin, einem Chagall, die inspiriert sind von diesen Künstlern, aber letztendlich auch viel von der Literatur. Er hat sehr viel Eigenes mit eingebracht, sehr viele Stilelemente, die sehr viel einfacher sind, Figuren, die ganz abstrakt dargestellt werden, auch mit geometrischen Mustern. Zuletzt verwendet er auch unterschiedlichste Techniken, also Papier, Leinwand. Er nimmt Papier mit auf die Leinwand,
Radierung,
auch andere Utensilien, Federn. Ja, natürlich, also Radierung hat er erstellt auf Papier, die er selber in die Kupferplatte die Themen und die Szenerien eingeritzt hat. Also er ist sehr vielseitig und das macht auch das Besondere aus an Janosch, dass er nicht festzulegen ist an einer Stilrichtung und an einer Art. Und er greift auch immer wieder Stilarten auf, später und früher. Man kann auch ganz klar sagen, dass er sich auch nicht einordnen lässt, bewusst auch. Das widerstrebt ihm auch.
Gibt es denn Themen, die sich so leitmotivisch gewissermaßen durch die Jahrzehnte hindurchziehen?
Ja, natürlich das Thema Freundschaft ist ein ganz großes Thema, aber auch Paare, also Mann und Frau in vielen Verbindungen, das ist ein ganz großes Thema, das immer wieder auftaucht. Er selber, wissen Sie vielleicht, hatte keine sehr glückliche Kindheit und die Familie war nicht unbedingt der geborgene Ort. Daher sind Freundschaften umso wichtiger und später auch Liebschaften und Partnerschaften.
Die Jugend in Oberschlesien, 1931 als Horst Eckert geboren, der Vater schwerer Alkoholiker. In der Schule war Janosch ein Außenseiter, er wurde geschlagen und gehänselt, heute würde man sagen gemobbt. Wie hat er denn damals die Kurve bekommen? Gab es da so etwas wie ein Initialerlebnis?
Ja, war tatsächlich sehr, sehr schwierig für ihn. Also er hatte den Rückhalt tatsächlich durch seine Großeltern und hat sich auch sehr früh schon ans Malen oder ans Zeichnen begeben. Und er hatte seinen Wasserfarbkasten, in dem er schon sehr früh gezeichnet hat. Er berichtet wenig über die Kindheit selber, welche Freuden er doch hatte. Aber man weiß schon, dass er die ersten Freunde, die er hatte, da hat er sich ganz stark dran geangelt. Er war im Griff der Kirche, kann man so sagen. Er hatte auch da sehr schwere Erlebnisse mit den Jesuiten, die ihn erzogen haben. Das hat ihn sehr geprägt.
Die katholische Kirche. Ja. Katholisch geboren zu sein, ist der größte Unfall meines Lebens, hat er mal gesagt. Das ist ziemlich hart.
Ja, das ist wirklich aufgrund seiner Kindheit, die sehr schwerwiegend war. Er hat den Religionsunterricht immer als ein sehr schlimmes Erlebnis geschildert. Er musste ständig beichten und hatte immer die Sünde in der Gegenwart. Das hat ihn sehr geprägt und hat sich dann auch später recht früh in Westdeutschland davon gelöst. Erst als er nach München an die Akademie zum Studieren umgesiedelt ist, erst dann hat er angefangen, sich von der Kirche zu lösen.
In den 50er Jahren.
In den 50er Jahren, natürlich. Er hatte das in der Lösung auch durch das Elternhaus, hat er dann ganz stark auch gespürt, dass es auch noch was ganz anderes gibt und dass Gott nicht allgegenwärtig ist und auch nicht er schuldig ist vor alle Vergehen.
Sie hatten, Herr Battaglia, die Freundschaften, auch die Paare genannt als ein Thema, das sich immer durchzieht. Vor kurzem stand in der Taz ein Artikel über Janosch und da gab es auch ein Unterkapitel gewissermaßen über Janosch und die Frauen. Da könnte man diesem Thema eine ganze Doktorarbeit widmen. Zitat: Wie aus Rache malt er sie immer nackt, selbst wenn sie angezogen sind, immer scheinen Brüste und Vagina durchs Kleid. Vielleicht wohnt da eine stille Angst vor ihnen, Angst und Ehrfurcht, die man nicht wahrhaben will. Es ist auf jeden Fall verkorkst, schreibt die Taz. Ist da was dran? Können Sie das nachvollziehen?
Also Janosch ist, sage ich mal, Angst würde ich nicht sagen, sondern es ist tatsächlich so, es ist eher die Ehrfurcht. Also er hat immer gute Verhältnisse gehabt zu seinen Liebschaften, zu seinen Freundinnen und Frauen, mit denen er Beziehungen hatte. Es ist eher die Ehrfurcht und auch vor dem weiblichen Körper, den er sehr respektiert. Nicht auf eine sexuelle Weise unbedingt, sondern auch aufgrund der Anatomie. Angst würde ich nicht sagen, sondern es ist wirklich auch eine gewisse Bewunderung vor dem anderen Geschlecht.
Er hat eine Autobiografie, ein autobiografisches Buch geschrieben, Tagebuch eines frommen Ketzers. Ich wundere mich, dass dieses Buch noch nicht veröffentlicht ist. Gibt es dafür eine Erklärung? Haben Sie da eine Erklärung dafür?
Kann sein, dass das noch kommt. Also wir sind im Gespräch darüber schon mehrfach gewesen und er hat Ideen, die noch nicht fertig gesponnen sind. Da gibt es auch Skizzen und einige Aufschriebe dazu. Lassen wir uns überraschen. Also auch, er ist auch mit 90 noch nicht müde geworden. Kann durchaus sein, dass das noch kommt.
Wie kann jetzt eine Ausstellung das so umfangreiche Werk würdigen? Wie sind Sie vorgegangen, Herr Battaglia? Was haben Sie da ausgewählt?
Wir haben natürlich von jeder Epoche, aus jedem Zeitraum, hatten wir einzelne Werke für uns erkoren, für die Ausstellung, um einfach einen kompletten Rahmen zu geben. Was wir mit der Ausstellung zeigen wollen, ist nicht nur Tiger und Bär, sondern wollen die andere Seite von Janosch zeigen, die sich von den frühen Werken über die Stillleben, über die Landschaften, über die Kinderbuch- und Erwachsenenillustration bis hin zum Herrn Wontrag aus dem Zeitmagazin entlang angelt. Die Besucher werden sehen, dass die Ausstellung Lust auf mehr macht. Wir sind natürlich von den Räumlichkeiten auch ein bisschen begrenzt. Daher haben wir natürlich, trotz der 450 Werke, die wir präsentieren, haben wir eine schöne Auswahl getroffen, sodass für jeden was zu finden ist.
In der Art 28 Galerie in Tübingen zum 90. Geburtstag von Janosch, diese große Janosch-Retrospektive. Enrico Battaglia hat sie konzipiert. Ich danke Ihnen, Herr Battaglia.
Vielen herzlichen Dank Ihnen.
Im Oktober wird in Berlin zum 11. Mal der Preis der Nationalgalerie für junge Künstlerinnen und Künstler vergeben. Ausgezeichnet werden junge, wichtige Positionen der Gegenwart, die bereits Einfluss und Bedeutung in der Kunstwelt erlangt haben. Preiswürdig sind internationale Künstlerinnen und Künstler unter 40 Jahren, die in Deutschland arbeiten. Ein Preisgeld gibt es nicht, wohl aber eine Einzelausstellung in einem der Häuser der Berliner Nationalgalerie. Heute nun wurden die Nominierten bekannt gegeben. Zur Jury gehörte auch Franziska Sojom. Sie ist die Direktorin der Galerie für zeitgenössische Kunst in Leipzig und jetzt zugeschaltet. Guten Abend, Frau Sojom.
Guten Abend.
Einer der Nominierten heißt Lamin Fofana. Er ist Musikproduzent, DJ und Künstler. Ihn zu nominieren bedeutet also, Klänge ins Museum zu holen. Was zeichnet denn seine Arbeit aus?
Ja, die Welt ist ja voller Klänge. Wir hören nur vermutlich viel zu wenig zu. Und eine Arbeit von Lamin Fofana bezog sich eben auch darauf, dass in Zeiten der Pandemie zum Beispiel Städte ruhiger werden, die Vögel und überhaupt andere Lebewesen viel mehr präsent sind und sich auch akustisch bemerkbar machen. Und dieses Zuhören scheint für ihn ein sehr wichtiger Aspekt zu sein. Was passiert, wenn wir einander und der Welt aufmerksamer zuhören? Ist es möglich, dass wir dann mehr Toleranz und mehr Vielfalt zulassen? Er macht, wie Sie sagten, Performances als Musiker, er macht Installationen, er komponiert Musik, er arbeitet mit Feldaufnahmen, mit Archivmaterial. Also die Klangwelt ist seine Welt, in der er sich fragt, was es bedeutet, schwarz zu sein, was es bedeutet, für sich Sichtbarkeit und Hörbarkeit zu schaffen.
Überraschend fand ich auch, dass ein Künstlerduo nominiert wurde, Kalla Henkel und Max Pietegoff. Was ist das für ein Duo und was zeichnet deren Arbeit aus? Also die Zusammenarbeit, das ist natürlich unter Künstlern eine ganz besondere Synergie, die sich da ergeben soll wahrscheinlich.
Ja, nicht nur die beiden arbeiten zusammen, sondern sie beziehen viele weitere Personen mit in ihre Arbeit ein. Das Besondere bei ihnen ist, dass sie als Fotografen ausgebildet sind und ihre Praxis erstreckt sich aber weit über die Fotografie hinaus, auch auf die Felder von Theater, Performance, Musik, Social Sculpture oder New Social Art, wenn man so möchte. Sie haben in Berlin-Kreuzberg das New Theater betrieben, also einen Raum, wo es immer wieder zu Performances, zu Aufführungen kam. Ein Raum, der aber auch eine Bar, ein sozialer Raum war, wo sich sehr viele junge Menschen trafen, Menschen aus der Nachbarschaft trafen. Und seit 2019 betreiben sie die TV-Bar in Schöneberg in Berlin ebenfalls. Und das ist ein Ort, der gleichzeitig ein Filmstudio ist, ein Ort für Performances ist, für Erzählungen einer Generation, die Platz sucht und sich Platz schafft in einer Welt, in einer Stadt, die sich sehr rapide verändert. Das Besondere ist, sie arbeiten mit Live-Acts, die nicht dokumentiert sind, mit Filmen, die inszeniert sind, wo aber Menschen aus ihrer Umgebung, auch aus der Nachbarschaft, als Darsteller und Darstellerinnen auftreten und genau darüber berichten, wie es hier und jetzt ist, in einer Großstadt zu leben, künstlerisch tätig zu sein, sich wichtige Lebensfragen zu stellen.
Stichwort Performance, Soundcollagen hatten Sie erwähnt, Frau Soyom. Spielen diese beiden Stichworte auch bei den anderen beiden Nominierten eine Rolle, bei Sandra Mujinga und Sung Thieu?
Unterschiedlich. Sandra Mujinga schafft große Installationen. Ihre Arbeiten sind sehr skulptural. Sie beschäftigt sich ähnlich wie Lamine Fofana mit der Frage von Blackness, von Schwarzsein, und sie sagt, Schwarzsein ist alles und gleichzeitig auch eine Leere. Schwarz ist eine Farbe, die alle Farben in sich aufnimmt, aber auch auf eine gewisse Art eine Nichtfarbe. Und sie will natürlich damit auch umschreiben, was es heißt, ein schwarzer Mensch in einer weißen Welt zu sein oder in einer weiß dominierten Welt zu sein. Ihre Figuren, das sind große schwarze Figuren mit Kapuzen, die die Ausstellungsräume bestimmen und bevölkern, sind sehr ambivalent. Das können Figuren sein, die etwas ernten, die etwas sammeln, die etwas in sich versammeln, die miteinander zusammenkommen, aber sie sind so undefiniert, dass man sich im Raum mit ihnen auch zurechtfinden muss und immer wieder auch neu positionieren und orientieren muss. In der Auswahl der vier Positionen spielt Sound eine sehr wichtige Rolle. Sung Thieu beschäftigt sich mit der invasiven Qualität von Sound. Wenn wir etwas hören, können wir uns dem kaum entziehen. Ja? Wenn wir etwas nicht sehen wollen, schließen wir die Augen. Aber es ist viel schwieriger, Geräusche auszuschließen.
Weghören kann man nicht. Wegsehen kann man, weghören kann man nicht.
Naja, leider kann man auch wohl sehr gut weghören. Aber rein akustisch ist es schwieriger. Da haben Sie vollkommen recht. Sie beschäftigt sich mit Sound als einer invasiven Waffe, wie er zum Beispiel im Vietnamkrieg benutzt wurde, wo Soundaufnahmen verwendet wurden, um die vietnamesischen Kämpfer aus der nördlichen Region sozusagen abzuschrecken, zu verwirren, wohl wissend, dass im Glauben vieler Vietnamesen und Vietnamesinnen die Stimmen von Verstorbenen eine sehr wichtige Rolle spielen, und einige Arbeiten von Sung Thieu beschäftigen sich mit diesen sogenannten Ghost Tapes, die eben verwendet wurden, um Menschen zu beeinflussen. Und auch hier spielt die Frage von Migration eine sehr wichtige Rolle. Wie finde ich mich in einer neuen Umgebung zurecht? welche kulturellen Einflüsse bringe ich mit und welche neuen Impulse und Einflüsse beeinflussen mein Leben, meine Wahrnehmung und auch mein Befinden.
Song Thieu, eine Künstlerin aus Vietnam. Frau Soyom, dass die Migrationsgeschichten einen so bedeutenden Stellenwert haben jetzt bei den Nominierten, das ist sicherlich kein Zufall.
Nun ja, also ich meine, die Kunstszene in Deutschland ist unheimlich vielschichtig und immer diverser, muss man sagen. Und wovon diese vier Positionen zeugen für mich, ist eben der Versuch, den die Kunst unternimmt, ein gemeinsames Verständnis zu finden, miteinander ins Gespräch zu kommen, miteinander einen Umgang zu finden und herauszufinden, wie Zusammenleben auf dem Planeten zwischen Menschen und anderen Lebewesen und anderen Daseinsformen überhaupt möglich ist.
Der Preis der Nationalgalerie für junge Künstlerinnen und Künstler, die Preisverleihung im Oktober, heute die Bekanntgabe der Nominierten. Franziska Soyom war das, die Direktorin der Galerie für zeitgenössische Kunst in Leipzig. Sie war Mitglied dieser vierköpfigen Jury. Ich danke Ihnen, Frau Soyom.
Ja, vielen Dank. Auf Wiederhören.
Er war Architekt, Designer, Philosoph und ein unorthodoxer Denker, der Italiener Aldo Rossi. 1931 in Mailand geboren, hat er die moderne Architektur entscheidend mit beeinflusst. Als Dramaturg der Abstraktion und der Reduktion hat er stilprägend gewirkt. Jetzt ist ihm in Rom im Museum für die Kunst des 21. Jahrhunderts eine große Retrospektive gewidmet. Moritz Pompel hat sie gesehen.
Wer in Italien etwas auf sich hält, macht den Espresso daheim nicht mit einer x-beliebigen Mokkakanne, sondern mit einer der Firma Alessi. Ihr Deckel ist nicht flach, sondern haubenförmig wie der Dom von Florenz. Entworfen hat La Cupola kein anderer als Aldo Rossi. Die Espresso-Kanne hat es nicht geschafft in die Ausstellung in Rom. Sie konzentriert sich auf das architektonische Werk Rossis, 1931 in Mailand geboren, 1997 dort gestorben. Rossi selbst hatte Museen einmal kritisiert. In vielen modernen Museen würde die Architektur im Vordergrund stehen und nicht die Werke darin. Aber das kann man bei der Ausstellung in Rom nicht behaupten. Sie erschlägt einen erstmal mit hunderten bunter Zeichnungen an den Wänden und in der Mitte Dutzende, teils streng geometrische, teils ganz verschnörkelte Gebäudemodelle. Gut also, dass einen der Kurator der Ausstellung an die Hand nimmt, Alberto Ferlenga, selbst Architekt. Die Ausstellungsfläche ist rund 1000 Quadratmeter groß. Für einen Architekten ist das eine sehr große Ausstellung. Aber Aldo Rossi ist ja auch ein ganz spezieller, unkonventioneller Architekt. Er hat von sich selbst gesagt, dass er eher durch Zufall Architekt geworden ist. Viele sehen in ihm eher einen Dichter der Architektur. Ein Dichter, dessen Gebäude oft Gedankengebilde geblieben sind. Etwa der Entwurf für das Deutsche Historische Museum in Berlin. Es wäre vielleicht das Lebenswerk Rossis geworden, wenn nicht der Fall der Berliner Mauer dazwischen gekommen wäre. Er hatte den Wettbewerb gewonnen, aber dann hat sich leider die Geschichte verändert. Das Museum sollte genau dorthin, wo heute das Bundeskanzleramt steht. Berlin bekommt später zwar andere Rossi-Bauten, etwa das Quartier Schützenstraße, aber das Deutsche Historische Museum gibt es nur als Modell. Ein ganzes Viertel aus spitzenbunten Reihenhäusern neben puristischen, aufs Wesentliche reduzierte Flachbauten. Der Entwurf vereint vieles von dem, was Rossis Werk auszeichnet. Die strengen, rationalen Gebäude erinnern an seine frühen Entwürfe. Daran, dass Rossi stark von dem deutsch-amerikanischen Architekten Mies van der Rohe beeinflusst war oder auch von dem Österreicher Adolf Loos. Aber auch daran, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg darum ging, Italien schnörkellos wieder aufzubauen. Die Heimatstadt Rossis, Mailand, wurde 1943 bombardiert. Später beginnt Rossi mit geometrischen Formen zu spielen, ähnlich der Kuppelform seiner Mokkakanne, setzt bunte Schlote, Kegel und Zylinder immer neu zusammen. Typisch Postmoderne, auch wenn Rossi sich nie so sehen wollte. Er hat schlagfertig geantwortet, ich kann gar kein postmoderner Architekt sein, weil ich nie modern war. Er hat das also verneint. 1980 gipfelt Rossis Fantasie in einem Projekt, das ihn endgültig weltweit berühmt macht. Das Teatro del Mondo, das Theater der Welt. Ein schlossartiges Gebäude aus gelbem Holz mit silberner Blechkuppel. Es steht auf einem Lastenschiff, tourt von Venedig nach Dubrovnik quer durch die Adria. Theateraufführungen inklusive. Wer die Fotos sieht, fühlt sich an die Schweizer Architekten Herzog und de Meuron erinnert, mit ihrer Hamburger Elbphilharmonie, die ähnlich weltentrückt im Wasser steht. Sie bezeichnen Rossi als einen ihrer großen Lehrer an der ETH Zürich. Zurück zum Modell für das Berliner Museum. Es zeigt auch, warum Rossi für die heutige Architektur so wichtig ist. Er sah Gebäude nicht als einzelne, in sich geschlossene Bauten, sondern setzte sie in Beziehung zueinander, dachte die Stadt als Ganzes, nicht getrennt in Wohnen hier und Arbeiten dort, sondern als gemeinsamer Ort des Lebens. Architektur und Stadt heißt sein Buch, das für viele Architekten weltweit auch heute noch Standardlektüre ist. Gerade in Zeiten des Klimawandels wird es immer wichtiger, Städte ganzheitlich zu planen. Für sein Lebenswerk wird Rossi 1990 mit dem Pritzker-Preis ausgezeichnet, so etwas wie der Nobelpreis für Architekten.
Aldo Rossi, der Architekt und die Städte. Diese große Retrospektive ist in Rom im Museum für die Kunst des 21. Jahrhunderts bis 17. Oktober zu sehen, Moritz Pompel berichtete.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die russischen Behörden verstärken den Druck auf Twitter. Die Medienaufsichtsbehörde Roskomnadzor teilte mit, man werde die Geschwindigkeit bei der Nutzung des Kurznachrichtendienstes drosseln. Ziel sei es, die Bürgerinnen und Bürger zu schützen und Twitter zur Einhaltung der Gesetze zu zwingen, berichtet Carla Engelhardt aus Moskau.
Nicht nur Twitter, auch andere internationale soziale Netzwerke sollten sich auf eine Verlangsamung vorbereiten, wenn sie sich nicht an russische Gesetze hielten. Das erklärte Wladimir Lugunow von Roskomnadzor. Konkret werden dem Kurzbotschaftsdienst Twitter vorgeworfen, Inhalte an Minderjährige zu verbreiten, die zum Selbstmord anregen oder zum Drogenkonsum, auch Kinderpornografie. Mehr als 3000 Informationen darüber liegen vor.
Wie schon 2020 fallen auch in diesem Jahr 7 große Open-Air-Festivals in Deutschland und der Schweiz aus. Das hat das Veranstalternetzwerk Eventim Live mitgeteilt. Der Pandemie zum Opfer fallen Rock am Ring, Rock im Park, das Hurricane Festival, Southside, Deichbrand, Sonne, Mond, Sterne und das Schweizer Greenfield Festival. Die Eintrittskarten für das vergangene und für dieses Jahr können online auf 2022 umgebucht werden. Die Situation sei für alle, die an der Veranstaltungsbranche hingen, existenziell, sagte der Präsident des Bundesverbandes der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft, Jens Michow, im Deutschlandfunk Kultur.
Ich glaube, wir können uns in Europa ganz glücklich schätzen und stolz sein darauf, dass der Bund so viele verschiedene Hilfeprogramme anbietet. Aber eine Branche, die nunmehr seit im zweiten Jahr keine Einnahmen erzielt, bedarf es eben halt dann doch speziellerer Programme. Das ist der Grund, weshalb das Forum Veranstaltungswirtschaft, also die Allianz der maßgeblichen Verbände unseres Wirtschaftszweiges, dafür kämpfen zu sagen, es braucht ein Sonderprogramm für die Veranstaltungswirtschaft.
Nicht ausfallen soll dagegen das Literaturfestival Leipzig liest. Nach der Absage der Leipziger Buchmesse soll es Ende Mai in der Messestadt eine kleine Sonderausgabe des Literaturfestes geben mit 300 Veranstaltungen. Das teilte die Leipziger Messe mit. Wie genau die Begegnungen zwischen Publikum und den Autoren und Autorinnen aussehen werden, hänge vom Pandemiegeschehen und den Corona-Regeln ab. Auf dem Lesefest sollen auch die Preise der Buchmesse verliehen werden, und zwar am 26. Mai der Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung in der Nikolaikirche und am 28. Mai der Preis der Buchmesse in der Leipziger Kongresshalle. Anfang der Woche hatte Kulturstaatsministerin Monika Grütters in der Süddeutschen Zeitung gesagt, die Zeit sei reif für ein eigenständiges Bundeskulturministerium. Der Gegenwind aus den Ländern ließ nicht lange auf sich warten. Der Hamburger Kultursenator Carsten Broster meinte im Deutschlandfunk, es gebe wichtigere Themen.
Es ist vielmehr die Frage, wie bringe ich auch öffentliche und diskursive Macht ein? Wie gestalte ich Debatten im Land, auch Debatten darüber, wie eigentlich Kommunen, Länder, private Stiftungen, der Bund zusammenarbeiten in der Förderkulisse von Kultur? Da liegen unglaublich viele Themen brach. Und ich glaube, dass man die eher belasten würde, wenn wir jetzt wieder 5 Jahre lang den ritualisierten Tanz aufführen würden darüber, dass die Länder sagen, aber das ist Länderhoheit, das darf kein eigenes Ressort sein, der Bund das dann wieder Verfassungsfolklore nennt und wir ganz viel über das sagen Formale streiten, statt mal inhaltlich einen Schritt weiterzukommen.
Und jetzt ist es wieder Zeit für die Filme der Woche hier in Fazit. Zwei neue Produktionen wollen wir vorstellen. Zunächst eine französische Produktion, Töchter der Sonne. Es geht um ein Frauenbataillon im Kampf gegen den sogenannten IS.
Weißt du, es wäre schön, wenn deine Leute auch mal kämpfen würden. Wir müssen jetzt angreifen.
Wir würden dabei zu viele Männer verlieren.
Wir haben auch schon eine Menge Frauen verloren.
Töchter der Sonne. Bei den Filmfestspielen in Cannes 2018 gab es teilweise heftige Verrisse. Die damalige Jurypräsidentin Cate Blanchett dagegen hat den Film gelobt. Jörg Taschmann, warum wird denn dieser Film so kontrovers aufgenommen?
Ich glaube, das liegt daran, dass der Film sich einfach an zu vielen Genres versucht. Einmal versucht die Regisseurin Eva Husson durchaus einen gewissen Realismus einzubringen, auch eine harte Alltagsrealität, wenn es um diese Kämpferinnen geht, die versuchen, einen Ort zurückzuerobern vom sogenannten IS. Dann wiederum wird das aber im Soundtrack mit einer so bombastischen Musik unterlegt, die dann wiederum zu diesem realistischen Ansatz nicht passt. Dann versucht sie sich auch an diesem schon durchaus bekannten Genre. Es ist eine Journalistin, in dem Fall eine französische Journalistin, gespielt von Emmanuelle Bercot, Mathilde, die immer mit diesen Kämpferinnen zusammen ist, die aber natürlich nicht zur Waffe greift. Das ist dann immer die Frage, wie neutral kann man bleiben als Journalist, der sich dann doch irgendwie engagiert, wenn es um einen Freiheitskampf geht. Da gibt es aber wirklich Klassiker wie Salvador von Oliver Stone oder auch Under Fire mit Nick Nolte, die das Thema irgendwie viel, viel besser behandelt haben. Und was dem Film vor allem schadet, sind seine ganz vielen Rückblenden, weil Eva Husson immer wieder versucht klarzustellen, warum diese Frauen kämpfen. Die sind alle traumatisiert, viele waren gefangen, waren als Sklavin gehalten, vergewaltigt, haben ihre Angehörigen verloren. Aber das wird in überlangen Rückblenden gezeigt und das zerstört den Rhythmus des Films. Und das hat alles dazu geführt, dass man diesen Film sehr heftig kritisiert hat, obwohl er durchaus auch Momente hat, die einen als Zuschauer packen.
Also, Sie könnten den Film trotz der von Ihnen erwähnten Schwachpunkte durchaus auch empfehlen, Herr Taschmann?
Ja, in gewisser Weise schon, weil er ist inhaltlich natürlich sehr interessant und wir kennen das sonst eben nur aus den Nachrichten, da blendet man weg, das will man dann irgendwie nicht wissen. Hier wird man dann als Zuschauer schon auch mit dem Leid der Zivilbevölkerung, vor allen Dingen der Frauen, konfrontiert und die von Goldschifteh Farahani, die ja durchaus ein Star ist, diese Exil-Iranerin, die seit über 10 Jahren in Frankreich lebt, die spielt die Hauptrolle einer kurdischen Kämpferin Bahar und die ist wirklich sehr, sehr gut. Also das nimmt man ihr schon ab, was sie da verkörpert und von daher ist es ein Film, der zwar nicht überrascht und irgendwo zwiespältig bleibt, aber der durchaus eben seine sehenswerten Momente hat.
Der zweite Film, den Sie uns vorstellen, führt uns in die Welt einer US-amerikanischen Highschool. Moxie, Zeit zurückzuschlagen, ist der Titel. Filme, die in amerikanischen Highschools spielen, die haben wir ja oft gesehen. In Moxie geht es nun um eine 16-Jährige, die plötzlich aufbegehrt. Wie originell ist das denn, Herr Taschmann?
Ja, das ist leider auch nur mäßig originell. Die Prämisse ist ja schon eine ganz schöne. Es geht um eine Revolte, eine Rebellion gegen festgefahrene Strukturen an einer ganz normalen amerikanischen Highschool. Moxie zeigt exemplarisch aber, wie heutzutage in den USA politisch korrekte Rebellion im Mainstream-Kino funktioniert. Also man kritisiert bestehende frauenfeindliche Strukturen an der Highschool. Auch in Bezug auf Black Lives Matter, Rassismus, MeToo ist man auf der richtigen Seite, auch wenn es um gleichgeschlechtliche Liebe geht. Und trotzdem hat man das Gefühl, das wird einfach nur so abgehakt und dann wiederum leistet sich Regisseurin Amy Poehler so viele Klischees. Die Figurenzeichnung ist mir einfach zu eindeutig. Da gibt es so einen Bo an der Highschool, gespielt vom Sohn von Arnold Schwarzenegger, Patrick Schwarzenegger. Aber der ist dann einfach so ein Feindbild letztendlich. Das ist mir dann irgendwo auch zu einfach.
Die Regisseurin Amy Poehler ist ja eine Komödiantin. Sie ist vor allem durch die bissige, manchmal auch alberne Kultsendung Saturday Night Live bekannt geworden. Wie böse, wie bissig ist sie denn nun in ihrem zweiten Spielfilm als Regisseurin jetzt von Moxie?
Ja, also wer sich ein bisschen mit Saturday Night Live auskennt, das hat ja ganz viele amerikanische große Comedians wie Belushi hervorgebracht. Und die können richtig böse sein und das ist dieser Film eben leider nicht, sondern man hat wirklich das Gefühl, dass in diesen politisch korrekten Filmzeitungen in den USA so eine gewisse Bosheit irgendwo gar nicht mehr entstehen kann, wenn man ein Anliegen hat. Ich habe schon die schwachen männlichen Figuren so ein bisschen erwähnt. Und das hat Netflix im Übrigen in Serien schon besser hinbekommen mit einer sehr kontroversen Serie Tote Mädchen lügen nicht. Es gibt auch die HBO-Serie Euphoria, wo es um Highschool geht, wo es auch um Drogenprobleme und ganz viel, viel bittere Wahrheiten geht. Allerdings sind letztere Serien nicht sonderlich politisch und man muss Amy Poehler immerhin zugestehen, dass sie sich versucht hat, irgendwo in einem Unterhaltungsfilm, der irgendwo auch politisch sein will, und das ist ja nicht das Schlechteste, zur Rebellion aufzurufen, dazu aufzurufen, sich irgendwie gegen Strukturen zu wehren, gerade in diesen Zeiten, das macht den Film dann auch sympathisch und man kann ihn auch gut schauen. Das ist ein netter Film, aber dem ein bisschen mehr Tiefgang und eine differenziertere Darstellung der Figuren wirklich nicht geschadet hätte. Insofern eine leichte Enttäuschung.
Zwei neue Filme, Moxie und Töchter der Sonne, vorgestellt von Jörg Taschmann. Dankeschön.
Gerne.
Es ist, wenn man so will, eine Art Rückkehr. Als junger Künstler hat Tim Rautert bei Otto Steinert an der Folkwang-Schule in Essen studiert. Rautert wurde dann einer der führenden Fotokünstler und in den 70er und 80er Jahren auch einer der führenden Reportagejournalisten. Und als Hochschullehrer in Leipzig an der Hochschule für Grafik und Buchkunst hat er viele jüngere Kolleginnen und Kollegen geprägt. Und nun wieder in Essen im Museum Folkwang wird ihm zum 80. Geburtstag eine Ausstellung gewidmet. Mit dem Leiter der fotografischen Sammlung des Museums, Thomas Selig, bin ich nun am Telefon verbunden. Herr Selig, guten Abend.
Guten Abend.
Tim Rautert und die Leben der Fotografie, das ist der etwas sonderbare Titel dieser Ausstellung. Ist mit diesen Leben die Fotokunst und die angewandte Fotografie gemeint? Also gewissermaßen zwei Seelen in einer Brust?
Ja, es gibt mehrere Seelen eigentlich. Es ist so, dass wir natürlich 50 Jahre fotografisches Schaffen ausbreiten in der Ausstellung. Und wir haben natürlich jetzt sozusagen die individuelle Vita von Tim Rautert, der, Sie haben es gerade gesagt, studiert hat, dann Reportagen gemacht hat, später Hochschullehrer war. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch viele Entwicklungen in der Fotografie in den letzten 50 Jahren erlebt. Die Galerien sind interessiert an Fotografie. Es gibt heute Instagram und so weiter. Also es gibt so viele Häutungen, die stattgefunden haben in den letzten 50 Jahren. Und das kann man eigentlich ganz schön an einer Position, eben der von Tim Rautert, parallel sozusagen erzählen.
Verstehe ich Sie richtig, dass also Tim Rautert das Beispiel ist für die Geschichte der Fotografie in den letzten 50 Jahren?
Also wir können anhand seiner Vita eigentlich erkennen, wie viele Entwicklungen in der Fotografie stattgefunden haben. Also dass es zum Beispiel in den 70er, 80er Jahren noch die Möglichkeit gab, große Bildstrecken in Magazinen zum Beispiel zu publizieren, zwei Wochen unterwegs zu sein mit einem Journalisten zusammen. Das sind heute Traumbedingungen, über die heute kein Fotograf, keine Fotografin mehr verfügt.
Für Geo, fürs Zeitmagazin zum Beispiel. Das hat Tim Rautert gemacht. Ihnen haben ja immer wieder bestimmte Themen auch interessiert und ein ganz großes, ja, ich will nicht sagen Lebensthema, aber ein ganz großes Thema, der Mensch und die Arbeit, dieses Verhältnis der beiden. Und Sie zeigen jetzt in Essen zum Beispiel 1974 Deutsche in Uniform, einen Zyklus. Da sieht man Bestattungsgehilfen, Postboten, Wachmänner, Polizeimeister, Schaffner. Was zeigt denn genau dieser Zyklus zum Beispiel, Deutsche in Uniform?
Ja, Deutsche in Uniform ist 1974 entstanden und hat natürlich eine große Porträtreferenz. Das ist August Sander, der in den 1920er, 30er Jahren tätig war. Und er hat damals versucht, ein Menschenbild des 20. Jahrhunderts zu beschreiben und hat dafür aber zum Beispiel verschiedene Menschen angesprochen, vor die Kamera geholt und so weiter. Und Tim Rautert hat das sozusagen jetzt 50 Jahre später nochmal gemacht, hatte aber ein anderes Programm und hat sozusagen die Post angeschrieben, hat gesagt, ich möchte einen Postboten fotografieren. Schicken Sie mir einen Postboten. Das Gleiche hat er mit der Bundeswehr gemacht, mit der Lufthansa, mit Karnevalsvereinen und so weiter. Und wir haben sozusagen dann jeweils 28 Stellvertreter, die eigentlich dann für ihren Berufsstand vor der Kamera standen.
Dann natürlich auch das ganz große Thema Langzeitdokumentation. Also Tim Rautert, der verfolgt über Jahre hin, ja, wie sich Arbeitswelten verändert. Vielleicht können Sie da auch mal ein Beispiel nennen, Herr Selig.
Ja, wir haben einen Raum in der Ausstellung, da hat er 1968, er hat damals noch an der Folkwang-Schule studiert, hat er das Porsche-Werk in Zuffenhausen zum Beispiel fotografiert. Er war da während des Studiums hat von Otto Steinert, seinem Professor, ein Empfehlungsschreiben bekommen, dass er sozusagen sich in diesem Werk aufhalten durfte, und hat ganz wunderbare, große, 50 mal 60 Zentimeter große Schwarz-Weiß-Fotos gemacht. Wir haben 8 Bilder in der Ausstellung und sie zeigen, wie Menschen diesen Porsche sozusagen noch von Hand fertigen. Und das Gleiche hat er dann 1996 nochmal gemacht, jetzt in Farbe fotografiert. Die Menschen sind nicht mehr da. Es sind Industrieroboter zu sehen, die dann eigentlich mit diesen ganzen Armen einen Porsche sozusagen dann gar nicht mehr von Hand, sondern nur noch vom Computer fertigen. Und gleichzeitig ist er dann nochmal Anfang der 2000er Jahre in Leipzig in einem Porsche-Werk gewesen. Und dort war es dann so, dass es eigentlich schon fast wieder eine Manufaktur war, wo überhaupt kein Motorenöl mehr zu sehen war. Das heißt also, wir können in einem Zyklus von 30 Jahren eigentlich erkennen, wie stark sich auch da wieder fotografisch etwas verändert hat und gleichzeitig aber auch industriegeschichtlich ganz wichtige Schritte passiert sind.
Der Künstler hat aber auch Künstler fotografiert, zum Beispiel Porträtfotos, eine Serie über die Berliner Philharmoniker, ein ganz anderes Genre.
Ja, das ist richtig, aber auch da würde man jetzt wieder das Thema Arbeit heranziehen können. Nämlich, er hat die Berliner Philharmoniker auf ihrer Auslandsreise zum Beispiel nach Japan begleitet und so weiter und hat diese Maschine, Orchester, in all seinen Facetten fotografiert. Also da geht es um die Proben, da geht es um das Reisen, da geht es um das Aufwärmen, da geht es um die Garderobe und so weiter. Also da werden eigentlich in 600 Fotos, die eigentlich in dieser Publikation zu sehen sind, wird ein großes Bild dieses Orchesters gezeichnet. Und das Interessante ist, dass wir eben in der Ausstellung das Layout zeigen, also gar keine Fotos selber, sondern das Layout dieser Publikation, die von ihm fotografiert wurde und die von dem bekannten Gestalter Otto Eicher damals zusammengefügt worden ist. Das heißt also, es ist ein Gesamtwerk zwischen Typografie, zwischen Text und den Fotografien von Tim Rautert.
Wir sollten, Herr Selig, wenn wir über Tim Rautert sprechen, 50 Jahre seiner Arbeiten, einen Zyklus erwähnen, einen Werkzyklus, 56 Teile hat er, glaube ich. Bildanalytische Fotografie nennt sich der, 1968 bis 1974 entstanden. Er hat es eine Grammatik der Fotografie genannt. Hat er damit so etwas wie eine Gebrauchsanweisung für Fotografie entworfen?
Ja, ich würde es nicht Gebrauchsanweisung nennen. Es ist eher sowas wie eine Untersuchung, was die Bedingungen sind, wie Fotografie entsteht. Also durch Licht wird gezeichnet, es gibt verschiedene Perspektiven, es gibt Belichtungsreihen und so weiter. Und da dekliniert er sozusagen anhand von verschiedenen Versuchsanordnungen die Bedingungen der Fotografie durch und hat dann nach 6 Jahren diesen Zyklus abgeschlossen. Also diese 56, die markieren die bildanalytische Fotografie. Aber dieses intellektuelle Nachdenken über Fotografie, das hat er dann eigentlich auch später immer wieder angewendet. Selbst wenn er als Reporter unterwegs war, war dieses Nachdenken über Fotografie, die Bedingung hat sozusagen immer wieder sich auch in diesen Tätigkeiten abgezeichnet.
Noch ein Satz zum Lehrer, zum Pädagogen Rautert. Er hat in Leipzig jahrelang Studierende gehabt. Welche Spuren hat er da hinterlassen? Gibt es so etwas wie eine Rautert-Schule?
Die gibt es ganz sicher. Er hat während dieser Zeit eine, ich würde sagen, wirklich ein oder zwei Fotografengenerationen wirklich hervorgebracht, die heute wirklich bekannt sind, die gar nicht so sehr jetzt sozusagen das Analoge, so wie Tim Rautert überwiegend arbeitet, betreibt, sondern heute sind das wirklich Medienkünstler, die ganz fließend mit Fotografie, mit digitaler Fotografie und so weiter umgehen können. Große Karrieren sind da hervorgegangen und wir sehen auch an den Rückmeldungen, dass so der Kontakt zu dem ehemaligen Professor durchaus auch noch sehr stark besteht.
Tim Rautert und die Leben der Fotografie im Museum Folkwang in Essen, dort zu sehen bis zum 16. Mai. Thomas Selig war das, der Leiter der fotografischen Sammlung. Ich danke Ihnen, Herr Selig.
Ja, vielen Dank auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Mindestens 3 Bereiche gibt es, in denen man mit dem Begriff normal besonders vorsichtig sein sollte. Die Kultur, das Wetter und die Ethik. Oder etwa doch nicht? Normalität, ja was denn sonst, ruft Bettina Schöne-Seifert, Professorin am Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin der Universität Münster in der FAZ aus. Für Corona-Geimpfte sollten Erleichterungen selbstverständlich sein, wenn die Impfungen die versprochenen Erfolge liefern, findet sie, und gibt ein wenig Nachhilfe aus dem ethischen Proseminar. Jeder Normalitätszuwachs ist ein Wert für sämtliche Bürger, konstatiert sie. Die ethische Lage illustriert sie unter anderem mit der Bemerkung: Nicht selten hört man in dieser Debatte, wie absurd es doch sei, karibische Strände oder angesagte Diskotheken den geimpften Alten zu überlassen. Was für eine anmaßende Bevormundung, findet Schöne Seifert, und was für eine absurde Gnade für die Alten, zwar das Risiko einer tödlichen Erkrankung zu senken, dann aber das ihnen statistisch geschenkte Leben freudloser werden zu lassen, als es sein könnte. Ja, wozu rettet man denn Leben, fragt sie in ihrem ethischen Plädoyer für ein Maximum an Normalität. Der berühmteste literarische Versuch, normales Wetter zu beschreiben, hebt so an. Über dem Atlantik befand sich ein barometrisches Minimum. Es wanderte ostwärts einem über Russland lagernden Maximum zu. Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften. Erster Satz. Es wird langsam heiß. So viel Zeit kann man sich im Tagesfeuilleton nicht nehmen. Und so legt die Süddeutsche gleich los mit Hitzerekord in London. Untertitel: Ein Wetterbericht aus einem gespaltenen Land. Auch Elisa Britzelmeier und Cornelius Polmer zitieren hohe Literatur. Es war einmal vor bald 300 Jahren, dass der Scheinriese Gulliver nach Lilliput reiste und dass er dort auf so herausragende Weise abgezogen wurde von einer Armee der Vielen, dass nach ihm ein noch heute gültiges Gesetz benannt werden könnte: Die Großen fallen am schönsten. Thema ist der gehassliebte TV-Moderator Piers Morgan. Gina Thomas schreibt mit fast schon britischem FAZ-Understatement von Morgans provozierendem Stil. Er habe noch nie ein Blatt vor den Mund genommen, weder als Boulevardjournalist noch als Fernsehmoderator. Die Süddeutsche nennt ihn einen in Großbritannien weltbekannten Interviewer, Unterhalter und Fernsehkotzbrocken. Der sei nun im bislang größten Zwischenfinale seiner Karriere mitten in seiner eigenen Fernsehsendung aufgestanden und aus dem Studio gepoltert. Sämtliche Medien berichteten, jetzt sind die Feuilletons dran. Am pointiertesten die Süddeutsche, Zitat: Er wird die Hitze aushalten. Nicht nur, weil das ultrahoch erhitzte Großbritannien diese Hitze liebt, sondern auch, weil er selbst es einmal so ausdrückte: All the heat should come my way. Am nachdenklichsten die Taz. Die Rassismusvorwürfe von Meghan Markle und Prinz Harry an das britische Königshaus drohen vom üblichen Klatsch und Victim-Blaming überdeckt zu werden, befürchtet dort Mohammed Amjahid. Doch, meint er, die Debatte könnte Vorbild für Marginalisierte sein. Die Schilderungen von Meghan Markle und Prinz Harry dürfen nicht von Promi-ExpertInnen im Frühstücksfernsehen oder im Nachmittagsprogramm analysiert werden, führt er aus. Sie sind genuin politisch. Und weil die Yellow Press Teil dieser Geschichte ist, dürfen die Analysen des Oprah-Interviews nicht der Klatschpresse überlassen werden. Auch in Deutschland nicht. Hier ist das Thema derzeit im Feuilleton zwischengeparkt, das der Versuchung der pointierten Zuspitzung nicht immer widersteht. So soll ein Treffen zwischen Piers Morgan und Herzogin Meghan im Pub, so die Süddeutsche, mit genauem Klatschspaltenmaß wiedergegeben werden, weil, so die vorauseilende Entschuldigung, das von Morgan als Ghosting klassifizierte Nichtmelden der Herzogin ein so wichtiges wie interessantes Merkmal des gesamten Vorgangs ist. Außerdem zitiert die Süddeutsche, und da kommen wir noch einmal zurück zur Ethik, den Zitat bayerischen Moralphilosophen Karl-Heinz Rummenigge, der vielleicht auch mit Blick auf das Königreich im Nordwesten sagen würde, in England hätten sie halt eine ganz andere Kultur. Und was ist da schon normal?
Soweit unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckhard Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.